Investiere und gewinne. Werte schaffen leicht gemacht. Von und mit Daniel Lenz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investiere und gewinne. Ich begrüße heute nicht nur einen, sondern zwei Köpfe. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben, mit dem wir gleich auch loslegen wollen. Aber zuallererst begrüße ich natürlich den lieben Daniel zu seinem Podcast.
Herzlich willkommen, lieber Thorsten, und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer.
Und dass wir heute nicht zu zweit sind, das hat einen guten Grund. Wir haben uns nämlich einen Fachanwalt für Erbrecht eingeladen. Ein Fachanwalt für Erbrecht, lieber Torben Linz, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Hi, grüßt euch.
Daniel, warum brauchen wir denn einen Fachanwalt für Erbrecht?
Ja, wir brauchen ihn sogar sehr häufig und es ist auch immer wichtiger natürlich in der heutigen Zeit zu allen Themen maximale Fachkompetenz einfach auch anzubieten. Und bei uns geht es sehr häufig um das Thema Erben und Schenken. Also es bedeutet im schlimmsten Fall natürlich, wenn der Todesfall schon eingetreten ist, dann zu schauen, wie das Vermögen irgendwo strukturiert ist. Im besten Fall im Vorfeld, dass man eben sich möglichst frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzt. Thema mal in Probe zu sterben und mal zu überlegen, was würde dann passieren, wer sind meine Erben, wer sind meine Hinterbliebenen und was natürlich unser Job betrifft, ist natürlich, wie können wir das Vermögen unserer Mandanten so strukturieren, dass es eben, wenn der Todesfall eintritt, möglichst steuerfrei entsprechend an die nächste Generation weitergegeben wird. Und da geht es ja um unterschiedlichste Themen. Das können Immobilien sein, das kann das selbstgenutzte Haus sein, das kann ein Aktiendepot sein, das kann sonstige Vermögenswerte sein, also ein sehr komplexes Themenfeld. Ja, und um da natürlich unseren Mandanten maximale Fachkompetenz eben auch anbieten zu können, arbeiten wir ja mit Torben Linz, lieber Torben, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Eng zusammen, Hand in Hand, von der Finanzseite, von unserer Seite, von der rechtlichen Seite, von Torbens Seite. Und ich glaube, diese Kombination ist am Ende dann eben auch perfekt für die Mandanten, weil wir eben dann wirklich ja, jeder in seinem Fachgebiet maximale Fachkompetenz mitbringt und wir somit eben eine optimale Lösung für unsere Mandanten eben erzielen können.
Torben, was macht denn ein Fachanwalt für Erbrecht überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Also du hast zwei große Bereiche. Du hast den ersten Bereich, das ist präventive Maßnahmen. Das ist das, was der Daniel auch, wo wir öfters mal miteinander zu tun haben. Also Gestaltung von Testamenten, Vorsorgevollmachten, allgemeine Nachfolgeplanung, aber auch das Thema Asset Protection nennt sich das. Also Vermögensschutz. Man kann es eigentlich zusammenfassen. Wir sorgen dafür, dass das Vermögen von der einen Generation auf die nächste Generation möglichst ohne Probleme übergeht, auch ohne den Familienfrieden zu gefährden, weil das ist auch immer ein Punkt, der oft vergessen wird. Die Leute kommen immer zu uns und fragen nach steuerlichen Themen, was ich auch verstehen kann, ne? Wollen natürlich nicht doppelt bezahlen. Die meisten haben ja schon Einkommenssteuer bezahlt, Körperschaftssteuer und das nicht so knapp und wollen natürlich nicht auch noch Erbschaft und Schenkungssteuer bezahlen. Und im Erstgespräch stellt man dann häufig fest, dass da eben noch andere Themen sind, wie der Pflichtteilsberechtigte oder der böse Sohn, die böse Tochter, die man da doch nicht bedenken will. Also das ist der eine Part, das Präventive, aber dann natürlich auch im Nachgang die klassischen Mandate, Pflichtteilsstreitigkeiten, Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften, Abgabe von Erbschaftssteuererklärungen, Nachlassverwaltung, Testamentsvollstreckung, Nachlasspflegschaften. Das sind so die Themen, die dann im Nachgang eben eine Rolle spielen. Vielleicht noch ganz kurz, also wir sind eine Kanzlei, die sich ausschließlich auf Vermögensnachfolge spezialisiert hat. Also wir sind alle Fachanwälte für Erbrecht, Protego Legal heißen wir. Und wir haben jeder noch eine zusätzliche Kompetenz, also neben dem Erbrecht, weil Nachfolgeplanung hat mit interdisziplinären Maßnahmen zu tun. Das heißt, Steuerrecht ist noch ein Thema, Gesellschaftsrecht und natürlich auch das Familienrecht, das sollte man nicht vergessen, das spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Protego, die Kanzlei, sitzt in Saarbrücken. Welche Fehler, Torben, stellst du denn fest bei dem Thema Erbe, was regelmäßig und immer wieder passiert? Oder Fehler, so die häufigsten sind? Kann man das
Ja, absolut. Ja, das kann man eigentlich sehr schnell zusammenfassen. Das sind eigentlich, entweder macht man gar nichts oder nicht das Richtige oder viel zu spät, weil so eine Nachfolgeplanung sollte man im Vorfeld machen. Also wenn Leute mit das Thema Nachfolgeplanung hören, dann denken die immer so ab Leute ab 70 aufwärts. Aber man sollte tatsächlich, weil das Leben ja doch gefährlich ist, also sobald man Verantwortung für Mitarbeiter hat, für Familie, für den Ehepartner, sollte man sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, da würdest du mir auch recht geben, Daniel, dass das Thema Vermögensaufbau und das Thema Sicherung ineinander übergehen sollten und dass man eben das nicht voneinander trennen kann. Kannst vielleicht auch noch gerade ein paar Worte dazu sagen. Das ist klar, bei Vermögensaufbauphase muss man vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen. Aber das Thema, also die rechtlichen Probleme, die zivilrechtlichen Risiken, die man hat, die sollte man möglichst schon bei der Gründung angehen. Also man sollte, ich hatte gestern zum Beispiel jetzt bei Unternehmer sitzen, die haben jetzt, wollten gründen. Klar, die wollten dann steueroptimiert eine Gesellschaftsstruktur aufbauen. Aber da sollte man natürlich auch immer über die Themen Nachfolge sprechen, beziehungsweise Risikovorsorge. Was passiert denn eigentlich morgen, wenn du tot umfällst oder gegen einen Baum fährst? Ich nenne das immer das Probesterben. Also mal fragen, sich selber fragen, was passiert denn eigentlich, wenn ich morgen tot umfalle? Oder den Dachziegeltest, also wenn ein Dachziegel vom Haus fällt, mir auf den Kopf, was passiert denn eigentlich mit meinem Vermögen, wo geht's hin und was zahle ich am Ende für Steuern? Also das ist so der erste Punkt, dass man den Status quo erstmal aufnimmt. Und zweites Thema, also man macht gar nichts zu spät, zweites Thema ist, dass man eben, was ich schon angedeutet habe, diese Familienstrukturen, weil ja Psychologie auch sehr viel eine große Rolle spielt, dass man die eben zu sehr an den Rand schiebt.
Wo, Daniel, siehst du denn aus deiner Erfahrung heraus die größten Fehler beim Vererben?
Im Grunde genommen kann ich mich dem Torben da 1:1 anschließen. Also entweder wird gar nichts gemacht, das ist oftmals das Schlimmste, oder halt viel zu spät. Und deswegen legen wir auch sehr großen Wert drauf, auch was der Torben gerade gesagt hat, schon bei dem Thema Vermögensaufbau schon, im Einfachen die richtigen Produkte zu wählen. Da geht es dann schon los. Und auch natürlich auch so, ich sage mal, das kleine Einmaleins, die Vermögenswerte zum Beispiel auf die Ehepartner zu verteilen. Also dass nicht dem Mann alles gehört und der Frau gar nichts oder umgedreht, sondern dass man dann eben auch schon beginnt, entsprechend im Vermögensaufbau, entsprechend zum Beispiel beides auf beide Ehepartner zu gleichen Teilen, entsprechend dann eben auch schon von vornherein zu strukturieren. Was natürlich absolut unabdingbar ist, ist bei einem Gesellschaftsvertrag oder bei einer Firmengründung. Leider Gottes sehen wir das auch häufig, dass dann eben ein 0815 Gesellschaftsvertrag einfach aufgesetzt wurde, vielleicht auch nur vom Notar, einfach hoppla hopp eine Gesellschaft gegründet, aber keiner sich wirklich genau um diese Themen, was passiert, wenn ich sterbe, wie sieht die Nachfolgeregelung aus, dass das eben gerade bei einer Gesellschaft, bei einer Firmengründung unabdingbar ist, von Anfang an diese Themen auch mit einem Fachjuristen entsprechend auch aufzuarbeiten und das eben von vornherein in den Gesellschaftsvertrag auch mit aufzubauen oder die Struktur genauso aufgebaut wird, dass diese Themen von vornherein geklärt sind und zwar von einem Fachjuristen geklärt sind. Weil nicht oftmals, ich will keinem zu nahe treten, aber oftmals ist ein Notar als Beispiel bedingt nur der richtige Ansprechpartner, weil der ja auch nicht 20 Fachgebiete haben kann. Das ist auch ganz normal. Und deswegen sollte man eben hier wirklich auf einen Fachmann oder eine Fachfrau zurückgreifen, die eben in diesem Spezialthema einfach auch fit ist.
Also vielleicht da noch ein sehr guter Punkt, dass viele Leute, wenn sie eine Gesellschaft gründen, also man hat ja das Erbrecht auf der einen Seite, das Gesellschaftsrecht auf der anderen Seite, aber die darf man halt nie getrennt voneinander sich anschauen, sondern wir lassen uns auch immer bei der wenn wir gestaltend, also im Vorfeld tätig sind, lassen wir uns auch immer die Gesellschafterverträge vorlegen. Müssen wir sogar, sonst passieren extreme Fehler. Also ich mache ein Beispiel. Du hast eine GbR oder eine KG und du hast im Gesellschaftsvertrag drinstehen, es dürfen nur Abkömmlinge nachfolgen. Es darf nicht der Ehepartner nachfolgen. Und im Testament steht dann häufig, was viele eben machen, die machen ein klassisches Berliner Testament ohne Sinn und Verstand, Küchentischtestament, mal schnell aufgesetzt. Und da steht eben die Ehefrau dann als Erbin drin. Im Gesellschaftsvertrag stehen aber die Kinder drin. Die Folge ist, dass die Ehefrau nicht in die Gesellschaftsanteile nachrückt, sondern die hat, wenn überhaupt, einen Abfindungsanspruch, der dann wahrscheinlich unter dem Verkehrswert liegen dürfte, also je nachdem, was eben geregelt ist. Deswegen muss man da eben höllisch aufpassen, Könnte ich noch ausholen mit Thema Betriebsaufspaltung, was dann passiert. Also es neben Erbschaft und Schenkungssteuer spielen natürlich auch einkommenssteuerliche Themen eine Riesenrolle, vor allem wenn Unternehmen mit im Spiel sind. Und da sind wir halt immer sehr dankbar, wenn, so wie der Daniel, eben alles schon vorsortiert ist, weil das sind eben die Finanzspezialisten, die haben dann schon die entsprechenden Zahlen, Daten, Fakten, weil das ist häufig auch das Problem. Man fragt nach den Unterlagen. Also das Erste, was man ist, man macht den Status quo. Das heißt, wir brauchen die Testamente der Vergangenheit, wir brauchen die Gesellschafterverträge, wir brauchen die Vermögensaufstellung. Und da ist es natürlich super, mit Fachpersonal, mit Experten zusammenzuarbeiten, wie einen guten Steuerberater, wie ein guter Finanzexperte, der eben alles schon da hat. Weil die Leute, das ist kein sexy Thema, ne? Das für viele zumindest, also für mich schon. Ich finde, das ist pralle Leben drin, das macht einem Riesenspaß, weil man auch die Familiengeschichten immer wieder hört, auch Unternehmer, die ganz stolz erzählen, wie sie ein Unternehmen aufgebaut haben. Aber oft kommen die Informationen eben nicht bei und dann zieht sich das. Und deswegen ist das dann schön, wenn man dann Leute hat, die den Status quo schon in Zahlen, Daten, Fakten schon abgefasst haben und vor sich liegen haben.
Genau, das ist ja bei uns auch der Beratungsansatz. Das ist bei uns sehr ähnlich. Wir können auch nur eine qualitativ gute Beratung eben auch durchführen, wenn wir eben alles wissen, wenn wir eben den Status quo definieren können, wenn wir alle Angaben, alle Informationen haben, nur dann können wir ein optimales Beratungsergebnis auch erzielen. Und so ist es ja bei euch auch. Und von daher ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir mit unserem Ansatz alles vorarbeiten. Schon, ja, im Grunde genommen, der Status quo definiert ist, man schon mal so einen großen Überblick über alles hat. Ja, und dann ist natürlich, macht es für euch definitiv auch die Arbeit leichter. Weil man weiß ja, wie es ist bei anderen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kann es unter Umständen sehr, sehr lange dauern, bis eben auch dann alle Informationen zusammengetragen sind. Gerade, wie du sagst, Torben, es ist ja kein sexy Thema. Und das wird dann auch oft dann vom Unternehmer auf die lange Bahn nochmal geschoben. Und oftmals, wie gesagt, manchmal verläuft es sogar im Sande dann am Ende und dann hat man Arbeit investiert und hat kein Ergebnis am Ende.
Und das Problem ist auch häufig, dass die Leute ja gar nicht wissen, was wichtig ist. Und wenn da jemand an deiner Seite ist, der eben schon eine gewisse Flughöhe hat, der weiß, was man braucht, dann ist das natürlich umso angenehmer.
Gibt es denn aus der Erfahrung heraus, Torben, du machst das ja Tag für Tag, gibt es denn so einen Hebel zur Minimierung einer Steuerlast für den Fall, dass ein Erbe eintritt?
Ja, also es gibt, wenn man es jetzt grob runterbricht, eigentlich vier Hebel, wenn man es, wie gesagt, zusammenfasst. Das ist einmal, dass man früh anfängt, um die Freibeträge eben optimal auszunutzen. Das ist das, was auch der Daniel eben gesagt hat, dass man schaut, dass das Vermögen gleichmäßig verteilt hat. Das wissen viele auch nicht. Also oft ist das Vermögen oft beim Unternehmer, beim Ehemann, bei der Ehefrau akkumuliert, also dort vorhanden. Und dann werden die Freibeträge oft verschenkt. Das ist auch beim Berliner Testament so, weil im ersten Erbfall geht erstmal das ganze Vermögen auf den überlebenden Ehepartner rüber und dann verschenkt man eben die Freibeträge nach dem Erstversterbenden. Also das Thema Freibeträge ausnutzen, früh genug anfangen. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist Steuerbefreiungen nutzen. Das gilt vor allem für Betriebsvermögen, dass man da früh genug anfängt. Weil es gibt eben Privilegierungen im Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, die das Unternehmen begünstigen, macht ja auch Sinn, weil wir wollen ja nicht die Unternehmen auch zerschlagen, dass die an der Erbschafts- und Schenkungssteuer, dass sie nicht zahlen können. Und deswegen hat man da Privilegierungen eingebaut, die aber verschärft wurden und deswegen auch sehr früh anfangen. Dann der zweite Punkt ist die Progression, also die Steuerprogression. Umso mehr ich erbe, umso höher ist dann eben auch der entsprechende Steuersatz. Also mit Steuerklassen 1, 2, 3 und das geht eben rauf von 7-50%. Und je nach Steuerklasse macht das einen Unterschied, aber auch geerbtes Vermögen macht einen Unterschied. Und dass man da schaut, wo liegt man da? Also wenn ich dann zwei Erben habe und dann setze ich eben die zwei ein, wenn es eben passt. Und der letzte Punkt ist das Thema Bewertung. Also ich kann auch viel, also das Bankvermögen, da ist klar, das ist der Betrag, wenn da 100.000 Euro oder 200.000 Euro Bankvermögen liegen, dann ist das der Wert. Aber bei der Immobilie sieht es schon wieder anders aus. Oder beim Unternehmen sieht es schon wieder ganz anders aus. Also da auch entsprechende Fachleute für Bewertungen mit einbeziehen, die dann unter Umständen ein Gegengutachten beim Finanzamt machen können, um den Wert eben deutlich nach unten zu drücken dann letztendlich. Weil es wie bei den Juristen, du hast drei Sachverständige und du hast vier verschiedene Meinungen zu einem Gegenstand, was der Wert ist. denn was ist ein Gegenstandswert? Ja, das ist der Marktpreis, wo jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und das ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also das sind die vier Hebel auf den Punkt gebracht.
Wenn ich mal weg von dem Unternehmertum komme und mal konkret einen Fall überlege, was ist zu tun? Also, die Eltern leben, haben ein Haus und ansonsten keine größeren Vermögenswerte. Zwei Kinder, die jeweils ihre Familie haben. Was müsste denn diese vierköpfige Familie, Vater, Sohn, Tochter, Mutter, was müsste die denn tun, um diese Hebel optimal nutzen zu können?
Das ist jetzt, also es geht erstmal los, bevor man mit der Planung beginnt, soll man erstmal wissen, was wollen die Leute überhaupt. Wenn das jetzt Eltern sind, dann ist ja meistens die Versorgung des überlebenden Ehegatten im Vordergrund. Da müsste man sich auch im Einzelfall die Familienstruktur anschauen. Verstehen die sich? Verstehen die sich nicht? Es kann ja auch sein, dass einer vielleicht ein bisschen aus der Art gefallen ist, aus Sicht der Eltern, und dass der eben nicht bedacht werden soll. Und wenn ich jetzt gar nichts mache, dann habe ich plötzlich das Wohnhaus, wo plötzlich der Sohn, die Tochter drin sitzt, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben will, wo der überlebende Ehegatte ja drin wohnen muss. Und dann habe ich eben die Möglichkeit als Erbe eben auch der Mutter dem Überlebenden eben erheblich Probleme zu machen. Dann, wenn ich was mache und einfach den Überlebenden einsetze, dann habe ich auch das Problem des Pflichtteils. Also man muss sehen, ich kann zwar meine Kinder enterben, dann sind die nicht beteiligt am Nachlass, aber die haben eine wirtschaftliche Mindestbeteiligung, was auch verfassungsrechtlich garantiert ist. Das heißt, ich spreche es mal runter, wenn wir jetzt eine einfache Wohnimmobilie haben, die ist jetzt vielleicht 500.000 Euro wert, und jetzt setze ich meinen überlebenden Ehepartner ein, dann habe ich hier ein erhebliches Pflichtteilsproblem, wenn dann ein Kind auf die Idee kommt, den Pflichtteil geltend zu machen. Der beträgt nämlich dann ein Achtel in diesem Fall, also jetzt in deinem konkreten Beispiel. Und da kannst du ja ausrechnen, wenn keine liquiden Mittel da sind, dann muss die Mutter vielleicht mit 70, mit 75 noch zur Bank gehen. Weißt, wie das ist, ein Kredit, also kriegst du keinen Kredit mehr, musst das Haus beleihen, funktioniert nicht, musst du vielleicht das Haus dann noch am Ende verkaufen. Also der beste Case ist, dass man im Vorfeld schon sich das anschaut und vielleicht schon zu Lebzeiten die Weichen ordentlich stellt. Weil es gibt Möglichkeiten, dass man schon zu Lebzeiten das Haus überträgt. Wie man das jetzt macht, das kann man durch einen Verkauf an die Kinder machen. Das würde jetzt bei der Wohnimmobilie jetzt keinen Sinn machen. Das macht dann Sinn bei vermieteten Immobilien. Bei der Wohnimmobilie ist so der Klassiker, ich übertrage gegen ein Wohnrecht. Also die Eltern dürfen weiter drin wohnen und bekommen ein Wohnrecht eingetragen ins Grundbuch. Und wenn die dann eben verstorben sind, beide, dann können die Kinder oder das Kind, das eben die Immobilie bekommen hat, das löschen lassen und kann dann mit dem Haus machen eben, was es will. Und der Nichtbedachte, der soll halt eben eine entsprechende Abfindung bekommen. Das muss man dann eben schauen, weil da entstehen dann oft die Fehler, die Ungleichbehandlungen, die dann später im Todesfall der Eltern, da kommt dann Emotion plus Geld, die zwei Dinge, ist immer eine, also Familie und Geld, das ist immer eine toxische Kombination und ist da ein Riesenproblem.
Da klingelt es direkt beim Thorsten.
Dann klingelt es direkt bei mir und darf mich dafür entschuldigen. Da klingelt es direkt. Daniel, kannst du da noch was hinzufügen oder stimmst du in allen Punkten überein?
Nö, ich stimme natürlich in allen Punkten überein. Was ich vielleicht noch anfügen kann, ist natürlich, dass viele Leute eigentlich immer das Thema Schenkung zu Lebzeiten auf dem Schirm haben, also Ausnutzung der Freibeträge und frühzeitig eben dann auch Vermögen verschenken oder natürlich auch Teil von einem Haus verschenken, was auch durchaus möglich ist. Was ich ganz gerne immer anführe, ist halt, dass man gegebenenfalls über das Thema Verkauf an die Kinder, der Torben hat es auch eben kurz angesprochen, auch mal Gedanken macht und das mal durchkalkuliert. Man kann das natürlich jetzt nicht pauschal sagen, dass es immer Sinn macht, aber es gibt halt Situationen, wo tatsächlich ein Verkauf der Immobilie an die Kinder mehr Sinn macht als eben eine Schenkung, weil man eben durch den Verkauf zum einen die Freibeträge nicht belastet, die wären eben dann frei für sonstige Vermögenswerte. Also heißt, das macht natürlich am meisten nur Sinn, wenn wirklich hohe Vermögen da sind und die Freibeträge nicht ausreichen. Und zum anderen ist es eben so, dass durch so ein Konzept auch bei den Kindern eben dann auch Steuervorteile generiert werden können, Abschreibungen generiert werden können von der Immobilie und auch die Gesamtbonität entsprechend verbessert wird, wenn eben eine Immobilie, eine lastenfreie Immobilie ohne einen Kredit in dem Sinne von der Bank, entsprechend dann eben auch im Konzept einfach der Kinder dann eben da ist. Das sollte man sich schon mal durchkalkulieren oder auch anschauen. Das kann in Einzelfällen eben auch großen Sinn machen. Also es ist jetzt nicht die Allheilmittel oder Allzweckwaffe für jeden, sondern es kommt schon darauf an. Aber da haben wir schon einige Fälle, wo wir dadurch eben hohe Vorteile eben auch für die Familie generieren konnten.
Ja. Also es gibt immer, der Jurist sagt immer, es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich hier auf die konkreten Verhältnisse an. Also zum Beispiel bei Immobilienvermögen könnte man auch drüber nachdenken, ob man eben einen Familienpool gründet, ne? Also das heißt eine GbR oder eine KG, wo denn die Eltern und die Kinder beteiligt sind und die Vermögenswerte, die Immobilien einbringt oder aber die Immobilien dann über die Gesellschaft dann schon kauft und dann wächst dieser Vermögenszuwachs, kommt direkt den Kindern oder der nächsten Generation zugute. Also das sind so Dinge oder Übertragung gegen Nießbrauch, Verkauf, was der Daniel gesagt hat. Das, oder Güterstandsschaukel, also da gibt's sehr, sehr viele Modelle, die da im Werkzeugkasten liegen und dann muss man eben schauen, ob die in der konkreten Situation passt oder nicht.
Genau. Das Schöne ist tatsächlich in Deutschland, also viele beschweren sich ja immer über unsere hohen Steuern, die wir haben und unser komplexes Steuersystem, das ist auf der einen Seite auch richtig, aber was ich halt sehr gut finde, es gibt immer Möglichkeiten, ganz vielfältige Möglichkeiten, auch dagegen zu arbeiten, Steuern zu sparen, Vermögen so zu strukturieren, dass keine oder geringe Steuern nur anfallen. Und dementsprechend bin ich da wirklich auch positiv, schimpfe gar nicht auf das Finanzamt oder das Steuerrecht, sondern ich bin sehr froh, dass man eben sehr, sehr viele Möglichkeiten der Gestaltung einfach auch hat. Und wenn man dann eben die richtigen Fachleute dann eben an der Hand hat oder im Netzwerk hat, dann gibt es im Grunde genommen nahezu nichts, was man wirklich regeln kann. Es gibt fast für alles eben auch eine Lösung. Und dementsprechend bin ich da tatsächlich auch anders wie viele andere, die immer nur am Jammern sind und am Schimpfen sind, bin ich im Grunde genommen dankbar und froh um unsere Steuergesetzgebung.
Ja, also ein weiterer Punkt ist, wo wir halt eben auch viele Berührungspunkte haben, ist das Thema Versicherungslösungen. Da gibt es natürlich auch schöne Modelle. Also das beraten wir nicht. Wir sagen dann immer den Leuten, diese Möglichkeit gibt's und dann verweisen wir sie eben an die entsprechenden Experten, die das dann umsetzen können. Wichtig ist eben, dass man früh genug damit anfängt. Weil ich hatte letzte Woche, zwei da sitzen. Er 86, sie 83, war nicht vor Ort, aber sie, weil sie hochdement war im Pflegeheim. Die Kinder waren auch dabei und er hatte Diagnose Krebs, vielleicht noch ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, und nichts geregelt, gar nichts geregelt. Immobilienvermögen komplett bei ihm akkumuliert, keine liquiden Mittel sonst. Und das sind dann die Punkte, wo es dann eben nur noch um Schadensbegrenzung geht, wenn eben dann der Ernstfall eintritt.
Ja, absolut, Tom. Und vielleicht auch zum Thema Versicherung noch eine Ergänzung von meiner Seite. Ein ganz wichtiger Punkt, ich halte ja eigentlich überhaupt nichts von Versicherung zum Vermögensaufbau oder als Kapitalanlage. Das liegt einfach auch daran, dass tatsächlich 99% von allen Versicherungen scheiße sind, um es auf den Punkt zu bringen. Gründe dafür sind halt die extrem hohen Kosten in diesen Verträgen drin, Provisionen, Bearbeitungsgebühren etc. Sehr, sehr viele versteckte Kosten und deswegen sind Versicherungen tatsächlich auch zu Recht in den meisten Fällen keine gute Wahl, um Geld anzulegen, aber es gibt auch Ausnahmen und gerade was der Torben gerade gesagt hat, im Bereich Vermögensstrukturierung, es gibt also Lösungen, wie man eben mit mehreren Versicherungsnehmern und mehreren versicherten Personen genau in maßgeschneiderte Lösungen eben gestalten kann, um hier, wie gesagt, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer etc. zu sparen und das Ganze auch perfekt auszunutzen. Und da gibt es halt wenige Anbieter, die auch transparente Policen haben, also wo man wirklich auch eine sehr, sehr faire Kostenstruktur für den Kunden, für den Versicherungsnehmer hat. Oder was wir halt auch sehr gerne anbieten, sind halt Honorarpolicen, also wo im Grunde genommen dann gar keine Kosten in der Police drin sind und wir eben dann ein individuelles Beratungshonorar mit den Mandanten vereinbaren und dann hat man im Grunde genommen das Beste aus zwei Welten, hat eine Versicherungslösung aus der steuerlichen Gesetzgebung her oder Thema Erben und Schenken und auf der anderen Seite trotzdem auch eine attraktive Kapitalanlage, wo eben jetzt keine versteckten Kosten drin sind und tatsächlich auch eine Rendite zum Steuervorteil dazu kommt.
Welche drei Tipps können wir denn abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn jemand noch nichts geregelt hat? Dann, Torben, erstens?
Früh anfangen, erster Punkt. Der zweite Punkt, mal überlegen, was passiert denn eigentlich morgen, wenn ich tot umfalle? Also dieses Probesterben mal machen, da wird man oft schon wach. Da macht man sich nämlich dann erstmal Gedanken, dass man auch vergänglich ist. Und die Familienstruktur, also die, was will ich überhaupt und wie ist meine Familie strukturiert, wie verstehen sie sich überhaupt? Man kennt ja auch seine Abkömmlinge, man weiß vielleicht, wie die reagieren werden und dass man das sich eben frühzeitig Gedanken macht, sich auch mit dem Thema, auch wenn es unsexy ist, sich eben früh genug damit zu beschäftigen.
Daniel, hast du auch drei Tipps parat?
Gut, der Torben hat ja schon drei genannt. Dann würde ich ergänzen, auf jeden Fall arbeiten mit einem Experten, der sich wirklich auskennt und auch die Möglichkeit hat, verschiedene Produkte zu vergleichen. Ein ganz wichtiger Punkt. Dann arbeiten mit Profis, würde ich sagen. Also das heißt, es gibt auch weder bei uns noch sonst wo eine Person oder ein Unternehmen, die alles können. Das heißt, aus meiner Sicht auf jeden Fall Finanzexperte, Juristen, Fachjuristen, und noch einen guten Steuerberater. Wenn man diese drei Positionen kombiniert, gerade als Unternehmer, dann ist man einfach auch gut aufgestellt. Und dann würde ich als dritten Punkt noch ergänzen, das Thema kleiner Werbeblock noch, digitale Nachlassverwaltung natürlich auch hier. Wir haben eine Lösung, Firma Codigo, wo man eben auch dann seinen Nachlass digital hinterlegen kann, sodass man im Todesfall oder dann eben auch die Hinterbliebenen Zugriff darauf haben, also sprich, alles, auch Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, also alles, was dieses Thema betrifft, regeln und dann digital hinterlegen, sodass eben im Notfall oder im Fall des Falles dann eben auch eine Zugriffsmöglichkeit besteht.
Ja, der letzte Punkt ist sehr, sehr wichtig, weil die besten Dokumente bringen nichts, wenn man nicht den Zugriff eben drauf hat. Oder die Abkömmlinge oder die Überlebenden, die Erben nicht wissen, wo die Dokumente sind.
Genau.
Deswegen guter und Punkt.
Wir kennen so viele Beispiele aus der Praxis. Ich muss nur in meiner eigenen Familie schauen. Da gibt es dann irgendwo einen Safe, der steht im Keller. Der ist 15 Jahre nicht mehr aufgemacht worden. Irgendwann ist der Schlüssel weg. Und wenn man dann vergisst, dem Erben zu sagen, wo der Schlüssel ist, also erstmal, wo der Safe ist und wo dann auch noch der Schlüssel versteckt ist, wenn man es vergisst, dann hat man Pech gehabt. Und in dem Safe sind alle wichtigen Dokumente drin. Und das ist einfach mal so ein Beispiel aus der Praxis. Deswegen bin ich ein großer Fan eben auch von unserer digitalen Nachlassverwaltung, wo man wirklich dann alle Informationen, Dokumente hinterlegen kann, Namen benennen kann, Personen benennen kann, die dann im Fall des Todes auch die Informationen automatisiert erhalten. Das Ganze eben auch natürlich mit hohem Datenschutz versehen, finde ich an der Stelle ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Absolut, ja.
Dann darf ich euch beiden herzlich danken für Einblicke in der Tat in ein Thema, vor dem man sich gerne mal drückt. Und ich nehme mit, dass ich jetzt mal Probesterben gehe. Vielen Dank, lieber Torben. Vielen Dank, lieber Daniel.
Ja, danke, Torben.
Danke euch.
Danke, Torben, auch für deinen Besuch.
Das war Investiere und Gewinne. Dein Weg zur finanziellen Freiheit. Du hast Fragen zu deiner Geldanlage oder willst einfach mal aufräumen im Finanzchaos? Dann schreib mir an daniel@kanzleilenz.de. Ich sag dir ehrlich, was geht und was nicht. Ohne Show, ohne Fachchinesisch, dafür mit echtem Mehrwert.